Was wartet heute auf euch? Wir gucken uns natürlich an, warum Bitcoin gerade über die 80.000 Dollar geschossen ist, wollen noch ein bisschen in die Robinhood-Chain eintauchen und vor allem uns auch nochmal das Hyperliquid All-Time-High angucken. Sehr ausführliche Folge heute, auch mit vielen Charts. Da kriege ich das erste Thumbs up. Sehr gut, Leute, danke. Jetzt weiß ich, dass alles klappt. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Das hier natürlich die Schlagzeile der letzten 24 Stunden. Bitcoin wieder über 80.000 Dollar. Ist natürlich dahingehend wichtig, beziehungsweise spannend, dass wir einen kleinen Rücksetzer hatten. Auch zu Beginn der Woche haben Stefan und ich am Invest gut besprochen. Wie auch immer, hatte auch mit dem Meeting der Fed zu tun, beziehungsweise das Jackson Hole Symposium. Sah erstmal so aus, als wenn Bitcoin hier ein bisschen Talfahrt hinlegt, aber gestern Abend zog Bitcoin plötzlich wieder an, mittlerweile wieder über 80.000, wo wir uns Stand jetzt auch gerade noch so halten, auch die Aktienmärkte sprangen gestern an und ich glaube, der Grund hauptsächlich, der sollte jetzt vielen klar sein, diese Ansprache von Fed-Governor Waller. In seinem Statement hat er gesagt, dass er dazu neigt, die Leitzinsen im September erstmal nicht anzuheben, sofern die Inflationsdaten stabil bleiben. Er will, hat er gesagt, das war ein bisschen cringy, weil er das irgendwie in so einem John Lennon-Anspielung sagte, Disinflation eine Chance geben. Das ist wichtig, weil gerade Waller, also der Fed-Governor, im Juli noch hawkisch war, aber, und das hat er halt auch gesagt, wenn die Inflation heiß bleibt, dann zieht man halt eine Anhebung der Leitzinsen tatsächlich in Erwägung. Und so geht man dann doch wieder mit dem hawkischen Ton von Walsh mit. Nächste Woche dann in dem Zusammenhang die CPI-Daten, also die sind dann enorm wichtig, auch wenn die Fed jetzt per se nicht auf CPI guckt, sondern PCI, da hatten wir ja vor 2 Wochen im Print, glaube ich. Trotzdem, das hat auch Waller gesagt, sollte das eine ungefähre Richtung geben. Das heißt, wenn wir da on point sind mit den Analystenerwartungen, oder möglicherweise besser, dann denke ich mal, könnte der Weg frei sein für Bitcoin. Heißt, die Märkte preisen jetzt natürlich ein, dass die Leitzinsen vielleicht doch nicht im September steigen. Wir gucken uns dazu gleich nochmal ein paar Fakten an. Wenn ihr alles weitere, die Hintergründe dafür wissen wollt, schaut einfach nochmal in den Invest vom Montag. Da haben Stefan und ich das im ausführlichen Umfang besprochen. Nochmal ein paar Thumbs up da wegen Bild und Ton. Sehr cool, Leute. Dann machen wir mal weiter. Nämlich hier, und das ist, glaube ich, die entscheidende Statistik. Das FedWatch-Tool zeigt jetzt tatsächlich auf 52% für eine Leitzinsanhebung, 47% dagegen. Es ist mehr oder weniger 50-50. Zu Beginn der Woche waren wir noch bei 68%, die da eine Leitzinsanhebung antizipiert haben. Und auch wenn es jetzt immer noch ein Split ist, beziehungsweise leicht hawkisch, muss man halt auch das Momentum betrachten. Ne? Wo kommen wir her? Also von 68 auf 52 runter innerhalb von 48 Stunden. Das ist schon bemerkenswert. Und ich sag mal, wenn jetzt der schwache oder wenn ein Arbeitsmarktbericht heute schwächer reinkommen sollte als gedacht und wir dann noch nächste Woche solide Zahlen haben, was die Inflation betrifft, dann denke ich, ist der Hold auch sicher. Dann wird sich das hier auch noch zugunsten eines Holds kippen. Wir gucken mal bei Polymarket. Hier kommt man das eigentlich ganz gut mitverfolgen. Hier der Dive runter. Das ist die Waller-Rede. Da war plötzlich dann mehr die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung statt einem Hold. Jetzt sind wir wieder genau der entgegengesetzten Richtung. Also auf Polymarket rechnet man tatsächlich zu 60% schon mit keiner Änderung. 41% dagegen. Das ist natürlich das, was Bitcoin und Co. einpreisen.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Es gab natürlich auch die Theorie, dass die Fed vor den Midterms keine Leitzinsanhebung vollziehen würde. Das deckt sich auch mit Aussagen und Entwicklungen aus dem Weißen Haus. Ich finde diese Überschrift dahingehend tatsächlich bedeutend. Also Trump-Fatigue starts to rattle Republicans. Das Ganze wird hier natürlich halt auch politisch. Trump hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, auch mit seiner Geopolitik, wenn man so will. Und jetzt könnte er ein bisschen zurücktreten müssen. Laut dem Wall Street Journal gibt es bereits interne Diskussionen mit Trump und hohen Offizieren, bald ein Ende des Iran-Kriegs zu erklären oder zumindest zu pausieren. Hintergrund ist natürlich die schlechter werdende Ausgangslage in den Umfragewerten seiner Partei vor den anstehenden Midterms. Die sind dann im November, soweit ich weiß. Und das legt natürlich nahe, dass die Populismus oder das Populismus-Meter nochmal hochgedreht wird und überall, wo es geht, beschwichtigt wird. Also ne, man möchte natürlich versuchen, nochmal Wählerstimmen reinzuholen und dafür dann solche relativ unbeliebten Sachen wie den Iran-Krieg erstmal sein zu lassen. Ich habe auch gelesen, dass es dann im November wieder weitergehen könnte. Also ich glaube nicht, dass es hier eine definite Erklärung wäre, zumal der Iran da wahrscheinlich auch nicht mitmacht. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Friedensabkommen gibt oder ob die USA sich da einfach rausziehen. Aber spannend natürlich jetzt auch die Töne, die aus Washington kommen. Wir gucken uns hier mal ein Video an mit J.D. Vance, auch von gestern.
Our view, and this has been a consistent message from the president and the rest of the administration on down, is that we believe that the Fed should be lowering interest rates. We feel quite confident that if you look at the inflation numbers, if you look at the CPI numbers, that it's proper and responsible for the Federal Reserve to lower interest rates. So that is a very important thing. Our view.
Genau, also J.D. Vance bekräftigt nochmal den Stand des Weißen Hauses. Die Leitzinsen müssen runter. Das folgt natürlich auch auf Aussagen von Trump, dass die Leitzinserhöhung, die Walsh in den Raum gestellt hat, ob er das jetzt wollte oder nicht, schwachsinnig sein. Und es wird natürlich halt auch viele, viele weitere Versprechungen geben seitens des Weißen Hauses. Wir hatten ja schon welche für die Kryptobranche. Da wurde die Bitcoin-Reserve wieder in den Raum gestellt. Das hatte ich auf einem Recap vor ein paar Wochen so ein bisschen auseinandergenommen, dass das jetzt hier erstmal Versprechen sind und wenig davon Substanz hat. Aber ob fake oder nicht, es ist davon auszugehen, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um den Schaden zu begrenzen und das öffentliche Image rechtzeitig vor den Wahlen aufzuhübschen. Und ja, ich sag mal, ein Aktienmarkt bei All-Time-Highs, fallende Inflation und Benzinpreise sowie nette Gains am Kryptomarkt gehören halt auch dazu. Makropolitisch zeigt sich das halt auch in der Zunahme der ja offenkundigen Interventionen beim Yen. Also Bessent hatte ja erst vor wenigen Wochen zusammen mit der BOJ eine Intervention durchgezogen. Stefan und ich haben das auch im Invest ausführlich diskutiert. Und ja, ich würde sagen, nach der erneuten krassen Volatilität beim Yen vermuten einige Analysten, dass es auch gestern bzw. vorgestern, je nachdem, wie man das wertet, wieder eine Intervention gab, ob oder mit, also ja, mit oder ohne US-Beteiligung, wie im Juli, ist dabei noch unklar. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ohne Frage in Kommunikation mit dem US Treasury durchgeführt worden wäre. Und das ist schon auch eine wiederholte Intervention. Wir sehen das hier ganz gut von Kobayashi Letter, wie oft es da schon zu diesen Interventionen kam. Und auch das ist, wie wir wissen, Zündstoff für Bitcoin. Und alles zusammen letztendlich auch ein Grund, warum Bitcoin steigt. Anleger sind wieder sensibilisiert für die unnachhaltige Fiskalpolitik der USA und ja, den anderen Industrienationen. Wir haben es in steigenden Renditen im Anleihemarkt gesehen. Die enorme Schuldenlast, die ja auch irgendwie nicht bezwingbar scheint und ungeachtet ja der kurzfristigen Moves von Treasury und Co., wir können ja viel darüber reden, was jetzt dieses Treasury-Programm von Bessent da bewirkt, ist Bitcoin und offenbar halt auch Goldanlegern das Endresultat klar. Wir steuern hier einfach auf eine Debasement zu. Ich hatte gestern im Telegram-Channel auch gescherzt, dass sich Montag ja dann vielleicht doch wieder einfach herausstellt, dass es Michael Saylor war, der mit mehreren Milliarden Dollar Bitcoin getop-blastet hat. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin erstmal relativ zuversichtlich, dass der strukturelle Trend, das haben Stefan und ich halt auch gesagt, erstmal hier positiv Bitcoin ist. Ob es jetzt kurzfristig dabei bleibt, dass wir uns über der 80k festsetzen können, wird sich zeigen. Dafür habe ich auch nachher nochmal ein, zwei Charts mitgebracht. Eine Negativschlagzeile im Makrokontext war das hier leider. Ist alles so ein bisschen auch politisch. Mike Johnson abruptly cancels final weeks of House votes. Das US-Repräsentantenhaus hat tatsächlich gute zwei Wochen Sitzungszeit abgesagt. Abstimmungen in dieser Periode werden damit verschoben. Das hat natürlich alles Relevanz für den Clarity Act. Das Zeitfenster war sowieso klein, um jetzt im September da nochmal zu einer Abstimmung zu kommen. Damit sind jetzt tatsächlich nur 4 Tage Sitzungszeit nach Rückkehr aus der Sommerpause für das Repräsentantenhaus. Das ist nicht gleich der Senat. Das Problem ist ja natürlich, der Senat will in 11 Tagen dazu eine Abstimmung geben und dann müsste ja eigentlich auch nochmal das Repräsentantenhaus für den Clarity Act abstimmen und das wird Stand so wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das heißt, der Clarity Act ist damit wohl endgültig vom Tisch und ja, es wird auf jeden Fall nichts vor den Midterms, kann man halt auch sagen. Wer weiß, wie die politische Lage danach aussieht. Das Haus wird aktuellen Schätzungen zufolge wohl eine demokratische Mehrheit bekommen und es ist damit fraglich, was dann die kryptokritischen Dems in der Hinsicht vorhaben, ob sie tatsächlich dann auch für das Gesetz wählen oder abstimmen würden, wenn es dann im nächsten Jahr dazu kommen würde. Insbesondere, wenn man sich halt Trumps Machenschaften im Crypto-Space anschaut. Und ich glaube, und wir sind öfter bei diesem Chart hier gewesen, und der glitscht hier gerade so ein bisschen rein aus meinem Fenster. Jedenfalls 13% Chance, dass der Clarity Act in diesem Jahr noch was wird. Ich glaube, das sagt eigentlich alles aus, was wir jetzt wissen müssen. Für mich und ich glaube auch für Stefan, das hat er auch in Vorgespräch mit mir beziehungsweise auch gegenüber anderen Kollegen bei uns hier gesagt, ist das Ding dieses Jahr erstmal vom Tisch. Und wie gesagt, wer weiß, was dann im nächsten Jahr passiert. Aber Das scheint erstmal die Kryptokurse nicht großartig zu jucken. Also Clarity Act ist ja sowieso eher eine Sache für den Altcoin-Space, weniger für Bitcoin, wenn man so will. Aber auch da steigen die Kurse zuletzt. Also vor allem natürlich auch, weil die SEC und die CFTC ihre eigenen Regeln durchziehen wollen. Das heißt, letztendlich könnten die Analysten recht behalten, die gesagt haben, der Clarity Act hat gar keine große Wirkung auf den Crypto-Space. Und wir sollten uns vielleicht alle viel mehr fragen, wie dieser Zyklus weitergehen kann. Dazu dieser Chart hier, den kennen wir wahrscheinlich alle, die Wall Street Cheat Sheet, wie so eine Rally bzw. so ein Bullenmarkt abläuft. Und für viele Leute sind wir jetzt gerade hier, wir kommen aus der Depression und sind in Disbelief. Das heißt, wir glauben alle noch nicht so wirklich, dass diese Rally was werden könnte. Nächste Stufe wäre dann Hope. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wo ihr das seht oder wie ihr das seht. Welcher Phase sind wir hier? Interessanterweise gibt es dazu halt auch ein Meinungsstück vom BTC Echo dieses Wochenende, am Sonntag, glaube ich. Wir beschäftigen uns hier halt auch genau mit der Frage, ob die Crypto Rally weitergeht, beziehungsweise auch wie sie weitergeht. Schaut da gerne rein, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ablaufen könnte, was zum Beispiel unser Chefredakteur oder auch ich darüber denken. Ihr braucht natürlich ein Plus-Abo dafür, aber das gibt es schon ab 1 Euro zum Testen. Und ja, da gibt es sowieso viele, viele andere Insights und natürlich halt auch Stefans Chart-Analysen mit dazu. Also kann ich euch das so an der Stelle nur wärmstens ans Herz legen. So, wir haben einen Kommentar. Moin, bin das erste Mal live dabei. At Chat, hängt das Video immer hinterher oder ist das nur bei mir so? Ja, okay, das kann sein, dass ich hier einen kleinen Lag habe. Wie gesagt, wir hatten anfangs technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, wir kommen hier so trotzdem durch. Wenn es wirklich unausstehlich ist, dann müsst ihr mir sagen, da muss ich nochmal kurz verschwinden und vielleicht was dann machen, wenn es irgendwie klar geht. Dann würde ich jetzt einfach an der Stelle weitermachen. Grundsätzlich, nein, ist unser Livestream nicht so. Wie gesagt, ich hatte ein paar Schwierigkeiten vor Start und wir mussten jetzt mehr oder weniger provisorisch durchziehen. Wir machen weiter mit dieser Nachricht, beziehungsweise generell Robinhood Chain ist ja gerade hart im Kommen. Wird gerade zum größten Hype des Sommers. Alles gut, mach weiter. Cheers, mache ich. Robinhood Chain wird zum größten Hype des Sommers und wer weiß, vielleicht auch noch mehr. Alles, was auf dieser Chain gerade lebt und atmet, ist gefühlt aus Gold und die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Wir gucken uns gleich mal ein paar an. Über die letzten 7 Tage hat der Hype ohne Frage einen neuen Höhepunkt erreicht und ich habe es gerade schon gesagt, wir gucken mal so ein bisschen drauf. Wir haben hier einmal von DeFi Llama, also 837 Millionen Dollar Total Value locked, Stablecoins Market Cap fast bei 1 Milliarde, RWA Market Cap halt auch krass gestiegen. Ich glaube, als vor ein paar Wochen haben wir uns das erste Mal angeguckt und das auch so ein bisschen mit Base verglichen. Man darf nicht vergessen, diese L2, die ist seit 1. Juli online, Base schon seit 2-3 Jahren und trotzdem fangen die Zahlen hier an, ähnliche Ausmaße anzunehmen. 128.000 aktive Wallets habe ich gesehen und Robinhood Chain ist schon jetzt in den Top 10 Chains nach TVL. Was sagst du zu Aster, der Hype-Konkurrent? Und Uniswap ist ein guter Tipp von Stefan gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen gleich nochmal zu Uniswap. Nochmal zu Aster, wenn ich das richtig lese. Mein Text ist ein bisschen klein. Halte ich persönlich relativ wenig von. Ich habe auch in dem Stream gesagt, also erstmal, ich habe selbst Hyperliquid und finde halt auch, und dazu kommen wir halt auch nochmal später, Hyperliquid hat tatsächlich den wahrscheinlich besten Bullcase und an zweiter Stelle, und dazu werde ich halt auch gleich nochmal kommen, Lighter. Natürlich ist das Binance-Backing bei Aster spannend, aber für mich wirkte das Ganze von Anfang an irgendwie nur wie so eine, ich sag mal, ja, so ein Play von Binance, um irgendwie nochmal in dieser Beta-Kategorie so ein bisschen mitzumischen. Nettes Volumen, aber auch da stand ja halt auch immer im Raum, wie viel davon tatsächlich gefaked ist. Man sieht das immer ganz gut an dem Open Interest. Man hinkt da, glaube ich, Hyperliquid und Lighter jetzt mittlerweile halt auch gut hinterher. Und es mag vielleicht kein schlechter Trade sein oder wie auch immer, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen, aber für mich sind halt eben Hyperliquid und Lighter stärker. Und wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich wollte hier nochmal ein paar Stats zeigen, also ja, hier die Fees, das ist wirklich bescheuert. Wir reden halt immer noch über eine L2. Also in 24 Stunden hat Robinhood Chain 4,6 Millionen Dollar eingenommen. In den letzten 30 Tagen waren es ja fast 20 und damit ist man höher als Canton. Gut, kann man jetzt erstmal vernachlässigen, aber Tron, Binance Chain, Solana, Ethereum und natürlich hier halt auch Base. Das ist schon echt krass. Es ist auch spannend, weil wir hatten die Debatte im Telegram-Channel vorgestern oder gestern, ob das dann beispielsweise reicht, um die Hood-Aktie nach vorne zu pushen. Und ich hatte ursprünglich gesagt, nein. Man muss ja halt auch so ein bisschen schauen, wie ist das im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Unternehmens. Und ich sag mal, da machen die halt noch viel, viel mehr Kohle. Aber ich muss das tatsächlich auch ein bisschen revidieren angesichts dieser Zahlen. Und Ausgangspunkt ist dieser Chart hier. Beziehungsweise den Chart hatte ich gezeigt im Telegram-Channel, jetzt habe ich einen geskippt sozusagen. Also man sieht es hier ganz gut, hier das Robinhood-Chain Real Economic Value ist jetzt eine Messweise im Vergleich, das ist natürlich hier alles annualisiert, zu überhaupt erstmal das Crypto-Revenue von Robinhood. Und das ist ja tatsächlich noch gesunken im Vergleich zu dem eigentlichen Revenue von Robinhood, ist das ja nochmal viel, viel krasser. Aber das war halt auch erst Ende Juli und diesen Chart wollte ich jetzt eigentlich zeigen. Das Bild heute ist deutlich anders. Na, lädt er dann? Okay, ja, jetzt muss ich hier. Ich weiß gar nicht, wieso Robinhood Chain jetzt hier ausgeblendet wird. Ah, da, jetzt sieht man es schon, wenn ich mich hier durchklicke, wie die Kerze steigt. So, so hatte ich ihn eigentlich. Da sieht man es ganz gut. Also ich glaube, als wir hier die Diskussion angefangen haben, waren wir hier so in diesen Sphären. Das war ganz nett, aber noch im Vergleich zu Anfang Juli krass. Aber hier einfach, ne, On-Chain-Revenue, wie das krass gestiegen ist. Ich sag mal, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann reden wir tatsächlich über nennenswerte Gains, die möglicherweise halt sich auch in den Büchern von Robinhood breit machen. Aber das Ganze müssen wir halt auch noch so ein bisschen auseinandernehmen. Gab dazu eine spannende Analyse von ARK Invest. Also wenn man diese Zahlen aufs Jahr hochrechnet, die aktuellen Zahlen wohlgemerkt, dann landen wir tatsächlich bei fast 600 Millionen Dollar, also hier. Und damit wäre die Einnahme der Robinhood Chain auf ähnlichen Level wie Prediction Markets und sogar mehr als Equities Trading, also das, was eigentlich mal so das Zugpferd war von Robinhood. Ja, und tatsächlich im Zuge der letzten Tage war die Robinhood-Aktie halt auch deutlich im Plus. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es, weil der Aktienmarkt generell gestiegen ist und Robinhood da unweigerlich mitgenommen wird, oder ist es möglicherweise auch, weil tatsächlich Anleger hier schon die Effekte der Robinhood-Chain einpreisen. Also hier die nette Candle gab es gestern. Ich will auch noch dazu sagen, das Ganze bedarf noch ein bisschen Klärung. Und es hat tatsächlich auch eine Deadline. Stefan hatte am Montag eine genannt, wir haben aber noch eine zweite, weil die Zahlen, die sind nicht ganz als Einkommen oder sogar Gewinn zu verstehen. Im Gegenteil, wir gucken mal hier auf den nächsten Chart. Also tatsächlich ist das meiste davon auf einen Anstieg der Transaktionsgebühren zurückzuführen. Wir können das hier gut sehen. Genau, also mehr Gas-Fees bedeutet halt mehr Gebühren. Wichtig ist aber, dass Robinhood ja diese Gebühren für seine Nutzer bis zum 29. September größtenteils, mittlerweile aber vorher sogar ganz selbst bezahlt. Das heißt, eigentlich ist es gerade eher eine Ausgabe. Und wir haben das jetzt in den letzten Tagen gesehen, dieser Hype wird mittlerweile so krass, dass die Gasgebühren teilweise höher sind als bei normalen Transaktionen auf Ethereum. Jetzt natürlich die große Frage, was passiert, wenn diese Förderung aufhört? Wahrscheinlich ist dann halt auch, dass das Volumen wieder ein bisschen abflacht und dass wir diese Zahlen vielleicht nicht unmittelbar wieder sofort sehen. Also, dass wir vielleicht hier wieder in normale Sphären wieder zurückkommen und sich das vielleicht nochmal im Laufe des Jahres irgendwie so gelegentliche Spikes geben wird. Aber es ist schwer vorstellbar, dass Robinhood Chain diese Volumina halten kann. Und damit halt auch unwahrscheinlich, sage ich mal, dass sich das krass in den Büchern von Robinhood niederschlägt. Aber das Potenzial ist da und ich glaube, das haben wir jetzt halt auch gesehen. Und ich komme auch gleich nochmal zu so ein paar meme-mäßigen Theorien, warum dieser Trend weitergehen könnte. Im Gesamtkontext ist das Ganze natürlich weiterhin beeindruckend. Und meiner Meinung nach, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu Uniswap, ist die App-Lage, also die Apps, die tatsächlich auf Robinhood Chain sitzen, viel, viel spannender. Ich habe dazu auch diese Woche geschrieben. Pons ist also ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben am Montag eine Chartanalyse dazu gemacht. Wenn ihr den sehen wollt, dann einfach wieder in den Invest-Podcast reinspringen. Pons, ziemlich einfaches Narrativ, das Pump-Fun von der Robinhood Chain. Also es ist ein Launchpad für Memes oder alle möglichen Token, wenn man so will, meistens Memes. Und nahmen teilweise sogar mehr Gebühren ein als Hyperliquid und Ethereum an manchen Tagen. Also auch hier wird ordentlich geballert. Wir sehen es hier, das sind die Fees oder Fee-Einnahmen und Pons ist hier mittlerweile deutlich über Pump-Fun, wenn wir nach, was ist das hier, gehen. Mache hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Ja, sowieso nach 24 Hours, aber halt auch auf 7-Tage-Sicht nicht weit davon entfernt, Pump-Fun zu flippen. Und ich sag mal, wenn das so weitergeht, hat man vielleicht auch eine Aussicht davon, den Monat zu gewinnen. Aber ja, ich meine, davor oder danach kommen nur noch Circle und ja, Uniswap. Ne? Und sie wissen halt auch, Uniswap profitiert halt auch extrem gut. Da kommen wir doch einfach mal gleich zu Uniswap. Ich glaube, ein paar von euch hatten sich vor ein paar Wochen auch ein paar On-Chain-Daten dazu gewünscht. Also erstmal das Daily Trading Volume, 1,7 Milliarden Dollar, 10x erhöht in den letzten 2 Wochen steht hier. Also das ist schon mal sowieso krass. Ja, Robinhood wird zu einer immer bedeutenden Einnahmequelle. Da hatte ich auch noch diesen Chart hier mitgebracht. Also wenn wir uns einfach schauen, wo ist das Total Value Locked von Uniswap, wo sitzt das? Noch sehr viel auf Base, wenn diese Farbgebung jetzt wichtig ist. Aber, und ja, hier sehen wir, Robinhood Chain nimmt immer mehr und mehr Anteil davon und es wächst jetzt langsam exponentiell. Pons-Launches werden ja auf Uniswap gehandelt. Das heißt, da gibt es ja halt auch einen direkten Zusammenhang. Je stärker Pons ballert, desto stärker ballert halt auch Uniswap in der Theorie. Und Uniswap hat ja auch seit kurzem Buybacks. Das heißt, ein Teil der Gebühren fließt in den Unitoken. Und das Einzige, was ich da sagen würde, also ja, Uniswap ist grundsätzlich ein guter Call, aber das Ganze ist nicht so extrem wie bei Hyperliquid. Ich glaube, hier bei DeFi Llama sieht man das ganz gut. Hier ist so ein Split, beziehungsweise wie diese Einnahmen, die sie dann tatsächlich verdienen, ja, wie die so aufgeteilt werden. Man sieht es ja eigentlich schon ganz gut an der Grafik selbst, dass da relativ wenig dann bei den Tokenholdern ankommt. Man versucht halt vor allem die Liquidity Provider noch weiterhin zu incentivieren, weil das sind natürlich die Leute, die, sag ich mal, diese Pools füttern. Die Liquidität, die muss bereitgestellt werden und dafür muss es Anreize geben. Der tatsächliche Anteil an Tokenholder ist daher eher gering, aber immerhin vorhanden und man muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen Krypto-Projekten ist das definitiv halt auch ein guter Case. Je nachdem, wie das Geschäft läuft, kann man daran wahrscheinlich halt auch nochmal was drehen. Ne? Uniswap muss immer den Gleichgewicht oder das Gleichgewicht finden zwischen wie viel fließt an Tokenhalter, die ja so gesehen, sage ich mal, eher passiv mit dabei sind, und wie viel fließt an aktive Teilnehmer aus dem Ökosystem, in dem Fall jetzt die Liquidity Provider. Man kann zumindest sagen, seitdem sie den Fee-Switch angemacht haben, dass es da, sage ich mal, das Gleichgewicht mehr oder weniger gehalten wurde, beziehungsweise dass die Liquidity Provider nicht, und das war die große Befürchtung, irgendwie en masse abspringen, weil ihnen möglicherweise jetzt mehr Geld verloren geht, sondern es lohnt sich offenbar für sie halt noch, man sieht es jetzt halt auch mit der Robinhood Chain, dran zu bleiben. Genau, aber wie gesagt, das Ganze kann sich ja nochmal ändern.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Spannend wird jetzt natürlich halt auch, dass Uniswap seit gestern oder beziehungsweise gestern wurde es jedenfalls bekannt gegeben, auch Pons gekauft hat. Grundsätzlich ist ja Uniswap, die haben natürlich auch eine Treasury, aber die machen eigentlich nicht so viele Investments, also das hat schon mal erstmal Signalwirkung. Es ist natürlich nicht bekannt, wie viel sie gekauft haben und ob sie vielleicht halt auch für den Pump verantwortlich sind, also ob sie auf dem Open Market gekauft haben oder einfach im Hintergrund von Pons eine Allocation bekommen haben. Und das Spannende natürlich daran halt auch, dass Uni einen eigenen Ableger hat, also einen Pons-Konkurrenten sozusagen. Pools.trade habe ich auch bisher wenig von gesehen. Genau, aber es geht hier angeblich um Long-Term-Alignment und Conviction. Mal sehen, ob das dann tatsächlich auch so bleibt. Taktisch ist das für Uniswap natürlich sinnvoll, das Momentum von Pons aufrechtzuerhalten. Also das Trading, wie gesagt, findet ja in den Uni-Pools statt. Vielleicht will man auch verhindern, dass Pons halt so eine Pump-Fund-Style-Nummer durchzieht und eine eigene Dex aufmacht. Das ist natürlich eine Story für eine other day, aber wenn man sich halt einfach anguckt, wie dieses ganze Meme-Coin-Geschäft auf Solana gelaufen ist, auch mit Radium und dann gab es da noch Bonk-Fund und so weiter. Also es wurden dann neue Launchpads gelauncht, eine ganz andere Vertikalisierung hat sich da ergeben. Ist einfach Food for Thought, wie das so auf der Robinhood-Chain weitergehen sollte. Aber gut, wir schalten mal ein bisschen in den DJ-Modus. Falls ihr euch jetzt fragt, wo und wie man an diesem Hype am besten mitmacht, gehen wir vielleicht doch einfach mal so ein bisschen in die Trenches. Ich muss dazu sagen, natürlich ist das Ganze hier hochvolatil, wenn man auf der Robinhood-Chains Memes zockt und das ist sowieso alles hier keine Anlageberatung. Stefan glaubt ja zum Beispiel selbst auch, dass diese Hype nur bis zum Labor Day anhalten könnte. Das ist ein Feiertag in den USA. Ich glaube, der ist auch schon nächste Woche Dienstag, also am 9. oder Mittwoch ist das, glaube ich. Genau, einfach aus dem Grund, weil an Feiertagen kehren viele Leute zurück zu ihren Familien. Natürlich wird da erstmal auch über Finanzen geredet und hey, was machst du gerade so? Ja, ich zocke hier Memes auf der Robinhood-Chain. Und wir haben es schon oft in den USA gesehen, dass das dann so ein zumindest Local Top markierte, weil dann halt die ganzen Late-Investors einsteigen, sehen nochmal irgendwie Dollar Dollarzeichen in den Augen und glauben, dass sie da vielleicht nochmal mitmachen können. Und dann droppt das Ganze. Ich habe jetzt halt auch nochmal einen genannt, möglich, dass am 29. September da halt auch erstmal der Hype erlischt. Mehr dazu aber auch nochmal gleich. Andere glauben, dass Robinhood Chain einfach auch das nächste Solana ist und wir vor einem Run stehen, wie wir ihn bei Solana 2023/2024 gesehen haben. Dafür spricht auf jeden Fall auch dieser Chart hier. Man kann natürlich meme-seitig versuchen, irgendwie hier die Coins zu erwischen. Upsi, ich mache nochmal richtig groß auf. Also erstmal zu dem Chart. Ein Großteil der Deckscreener Top 500 ist gerade auf der Robinhood-Chain. Also weil man sich fragt, wo hier gerade Memes gezockt werden. Das ist, denke ich mal, sinnbildlich dafür. Ein bisschen Solana, ein bisschen Binance, aber ja, hier eigentlich nicht nennenswert. Beziehungsweise es geht mehr darum, so wie viele Memes aus dem jeweiligen Ökosystem gerade bei Deckscreener in den Top 500 sind. Bei Hyperliquid ist es nur einer, das wird wahrscheinlich Pearl sein. Die Auswahl ist natürlich riesig. Pons ist nochmal eine größere Schleuder als Pumpfern. Das heißt, was hier tatsächlich an Token-Output ist, ist nochmal krasser als bei Pumpfern. Man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie Memes raussucht, in Narrativen denken. Stefan glaubt zum Beispiel, dass Cash Cat eine heiße Nummer ist und möglicherweise, wie gesagt, nicht nur Financial Advice, auf 2 Milliarden Dollar steigen könnte, einfach weil es das Maskottchen der Chain ist. Das haben wir schon öfter gesehen, halt auch bei Base. Dass dann halt der oder das Maskottchen der Chain da tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass sozusagen auch einer der wenigen investierbaren Vehikel, die das Ganze so ein bisschen zusammenpassen sind, stark pumpen. Das legt wieder natürlich wiederum nahe, weil wir bei Cash Cat eine Katze haben und ihr müsst sehen, wir fangen schon an, in diesen DJ-Sphären zu denken, dass Katzen jetzt statt Hunde das bestimmte Meme-Tier sind. Also dann natürlich so ein bisschen zu schauen in den Katzensektor. Ich nenne jetzt keine Tickernamen, weil die Caps hier mittlerweile wirklich oder immer noch, sage ich mal, so klein sind, dass es vielleicht schon einen Effekt haben könnte. Aber das an der Stelle nochmal so ein kleiner Hinweis. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, der Pick hier, das ist wirklich eher so Lotterie oder Casino. Man gambelt da halt eher. Ein anderer Blickwinkel ist natürlich, da haben wir gerade drüber gesprochen, Pons und Uniswaps, also mehr so Picks and Shovels, weniger Risiko, natürlich aber auch weniger Upside. Bei Uniswap ist das Spannende natürlich halt auch, dass Uniswap halt nicht ausschließlich auf der Robinhood-Dex oder auf Robinhood ist. Das heißt, man hat sich da geschäftsmäßig ein bisschen weiter verbreitet, während Pons ist einfach ein klarer Robinhood-Play, außer sie starten jetzt bald halt auch ihr Launchpad auf anderen Chains. Was ich möglicherweise sehe, ist plausibel, aber nicht mit demselben Erfolg wie auf Robinhood. Also das Ganze ist dahingehend schon einzigartig. Ich fand diesen Chart aber noch ganz gut, auch im Hinblick auf perspektivisch, wo geht das Ganze hin. Total Volume nach Blockchain von Launchpads. Und ja, ich glaube, jeder weiß, was hier los war. Das war erstmal auf Solana und das war der Launch von dem Trump-Coin. Und ich sag mal, das sind so die Spitzen, die sind außergewöhnlich, da kommen wir nicht hin. Das ist halt auch, sage ich mal, schon crazy gewesen. Aber man sieht einfach schon das erhöhte Volumen und wo wir im Vergleich dazu stehen. Tatsächlich Solana dahingehend noch führend. Und diese kleinen grünen Balken, das ist gerade die Robinhood-Chain. Das schafft nochmal so ein bisschen Perspektive, wie krass dieses Launchpad-Game überhaupt nochmal wachsen kann. Meine große These ist tatsächlich, dass wir einen 2021-artigen Meme-Stock-Mania-Hype, basically 2.0, sehen. Ich mache dazu, beziehungsweise ich habe dazu auch schon ein Video produziert. Das sollte heute rausgehen oder in den nächsten ein, zwei Tagen. Die These ist relativ einfach, das ist erst der Anfang und auf Robinhood gibt es einen gänzlich neuen Trend, nämlich dass Memes mit tokenisierten Aktien gepaart werden in diesen Liquidity Pools. Also nicht mit Ethereum oder mit USD oder USDC, was auch immer, sondern halt mit tokenisierten Nvidia oder tokenisierten S&P 500. Und ich sag mal, das scheint halt auch das zu sein, was DeGens gerade zocken. Aktuell macht das 68% des Gesamtvolumens auf Robinhood aus. Und ich habe hier auch mal ein paar nette On-Chain-Stats dazu rausgesucht von Dune Analytics. Und da sieht man halt auch ganz unten, was da gerade so getradet wird. Die Top-Tokens, ich glaube, die sind jetzt erstmal nur nach Market Cap, wenn das Ganze denn hier lädt. Schade. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich habe aber auch noch einen zweiten Chart, wo ich das einmal zeigen will. Vielleicht kann ich einfach in der Zeit noch ein bisschen was zu der Meme-Stock-These sagen. Es ist tatsächlich aus, hier haben wir es jetzt, top. Also ja, Cash Cat Pons, Artificial Inu, das ist zum Beispiel so einer, alles, wo hier so Long XYZ drin steht, das sind meistens Sachen, die gepaart werden gegen andere Aktien beziehungsweise tokenisierte Aktien. Hier so ein kleiner Überblick auf, was gerade heißt es. GME bei dem Stichwort, GameStop. Auch nochmal eine spannende Sache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Geschichte wiederholt. So, und damit komme ich eigentlich auch zu der These, abgeleitet aus diesem Artikel. Jetzt sehe ich schon, habe ich die D-Gens auf jeden Fall getriggert. Bin bei Delta rein gestern bei dem Dip bis 16 Millionen FTV. Ja, Delta war, glaube ich, auch was, was Stefan irgendwie zumindest mir gegenüber im Vorgespräch genannt hat. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, was Delta macht. Vielleicht kannst du es einmal kurz in den Chat schreiben. Ich sag mal, Utility ist aber auch eigentlich fast egal. Jedenfalls zu dieser ganzen Meme-Coin-These. Also diese Meme-Coin-Pools, die werden immer beliebter. Es ist dann halt, ne, ein KI-Meme gepaart mit tokenisierten Nvidia-Aktien oder gerade beliebter halt auch Boner gegen tokenisiertes Hims & Hers-Aktien. Das heißt, ja, der Kauf des Memes, der erfordert ja den Verkauf des Aktientokens in den AMM-Pool. Und dadurch oder durch diese anhaltende Handelsaktivität steigt somit halt auch das Volumen der Aktientokens, was zu ja, einer verstärkten Konzentration in dem Pool halt führt. Das heißt, je mehr von dem Meme gekauft wird, desto mehr befindet sich ja, so funktionieren diese AMM-Pools, von der Aktie in dem Pool, werden sozusagen zurückgehalten. Und daraus hat sich jetzt, das sagt halt auch dieser Artikel, so eine kleine Short-Squeeze-These materialisiert. Das heißt, ja, wie das Ganze funktioniert, ist nochmal sehr detailliert, aber wenn diese tokenisierten Aktien ausgegeben werden, werden sie ja dann sozusagen bei höherer Nachfrage jetzt on-chain quasi gekauft von den Authorized Participants, nennen die sich. Die prägen dann sozusagen neue Stock-Token und müssen dafür ja welche halt auch kaufen. Und in der Theorie könnte dann daraus ein Short-Squeeze entstehen. Das ist so die These, wenn man so will. Und basically diese Off-Chain-Absicherung beziehungsweise dieser Bestandsaufbau könnte dann zusätzlichen Kaufdruck erzeugen und die echte Aktie dadurch zum Steigen bringen. Das haben wir tatsächlich gesehen bei einer Nasdaq-Penny-Stock-Aktie diese Woche. Komplett crazy. Fami heißt das Ganze. Das ist irgendwie eine Pilzzuchtfirma aus China, wenn ich das richtig verstanden habe. Also komplett lost. Aber man sieht es halt einfach schon in dem Chart. Also in diesem Fall war das eine inoffizielle tokenisierte Version on-chain, wenn man so will. Aber das Prinzip zeigt einfach, dass es funktionieren könnte. Also es ist tatsächlich plausibel, dass dann in diesem Fall so Penny-Stocks gepusht werden könnten. Also Small-Float-Aktien oder jene mit einem hohen Short-Interest sowie natürlich geringe Handelsvolumen. So, was einmal zu Delta Liquidity Infrastructure. Das ist auch erstmal sehr vage. Also so Uniswap oder Balancer sind ja auch Liquidity Infrastructure, wie Meteora bei Sol. Okay, verstehe, alles klar. Wie nennt man diese Anlageform? Ist bestimmt interessant interessant, wo man das bei der Steuererklärung angeben soll. Ja, davon brauchen wir erstmal gar nicht reden. Wie gesagt, an der Stelle hat auch kein Financial Advice. Frag mich nicht, wie man eine tokenisierte Aktie mit Memes gepaart versteuern soll. Und erklär das mal dem deutschen Finanzamt, was genau das überhaupt ist. Ja, ich bin gespannt, was die On-Chain-Software-Tools, wovon wir auch ein paar haben, schaut gerne auf der Website vorbei, dazu sagen werden, wie die das einstufen. Das dürfte natürlich dahingehend auch nochmal sehr, sehr spannend sein. Aber darüber wollen wir jetzt einmal nicht reden, sondern generell einfach diese ganze, ja, dieses Meme-Stock-Ding. Hier haben wir nochmal eine schöne Auflistung, damit ihr das dann nochmal seht, also was genau hier so der Case ist. Also das ist halt Nvidia und dazu hast du AI Inu, ne? Also Artificial Inu heißt das ganze Ding oder Apple und dann ist es Believe in Something, Believe. Also es ist dann halt immer so geknüpft an irgendwas Mimetisches, gerade aus diesem Space oder GME, GameStop, Memestock und so weiter und so fort. Ich finde es halt auch gerade spannend einfach, dass das Robinhood ist, wo das Ganze stattfindet. Dass möglicherweise wir hier so eine Art neue Form von Meme-Stock-Trading sehen, die sich auf Robinhood-Chain breit machen. Und das ist halt irgendwie auch so ein historischer Zufall, dass das dann gerade dieser Neo-Broker ist, bei dem das wieder passieren könnte. Gibt dazu halt auch gleich noch ein bisschen Brisantes, wollte ich auch nochmal zeigen. Aber grundsätzlich einfach nochmal, ein High-Beta-Portfolio könnte also zukünftig nicht eben auf Hebelprodukte setzen, sondern auf ja eben den erfolgreichsten Meme-Coin, der dann jeweils mit der Aktie oder dem Coin assoziiert wird. Das heißt, man hat hier so ein doppeltes Leverage on-Chain, wenn Nvidia steigt, dann pusht das möglicherweise dann den Artificial Inu. Das heißt, es lohnt sich halt zu gucken, okay, wie erfolgreich kann ich mein Meme-Coin an eine Aktie paaren. Anders gesagt, Meme-Coins könnten sich fast schon zu einer Art dezentralen Guerilla-Marketing-Taktik für die jeweils verknüpften Unternehmen entwickeln. Das ist natürlich fraglich, ob die sich wirklich offiziell damit auseinander bzw. in Verbindung bringen lassen wollen. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich ist es halt einfach was Neues und ich sag mal, Degens feiern immer, wenn was Neues on-Chain kommt und das ist halt eine dieser Sachen, die halt auch langfristig für Robinhood sprechen. Ja, super spannend, wo das Ganze hinführt. Keine Ahnung, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch in dieses Casino reinwagt Oder vielleicht, das haben wir tatsächlich der Fall, haben ja schon ein paar Ticker. Delta, einer von denen, schaue ich mir wahrscheinlich nochmal im Nachhinein an. Bedenkt aber, und das will ich natürlich nochmal betonen, es gibt bereits Ärger am Horizont. Das hier ist Adam Aron, der CEO von AMC, also dieser eigentlich ja, fast ausgestorbenen Kinokette in den USA, so habe ich es verstanden, war auch natürlich auch während 2021 bei dem Short Squeeze hat eine Rolle gespielt. Der ist gar nicht happy über diese tokenisierten Geschichten. Ich glaube, die Memes hat er jetzt hier nicht angesprochen, aber eben diese tokenisierten Versionen, die Robinhood da auf die Chain haut, die seien wohl nicht registriert und seiner Meinung nach unlegitim. Fakt ist ja, die eigentlichen Aktien, die werden bei Drittparteien gehalten. Das ist so gesehen keine Aktie, diese tokenisierte Version. Es ist eine Repräsentation, die basically dem Preisverlauf folgt, aber keine Shareholder Rights, keine Dividenden und so weiter. Das wissen wir eigentlich alle. Es ist natürlich auch irgendwie so Tokenisierung auf Umwegen. Und er spricht dem Ganzen halt jetzt irgendwie das ab und kritisiert Robinhood scharf dafür und möchte möglicherweise sogar noch mit rechtlichen Schritten gegen Robinhood vorgehen, weil das ist nämlich auch das Problem bei diesen tokenisierten Aktien. Die Unternehmen haben dem nicht unbedingt zugestimmt. Wer jetzt letztendlich ihre Aktien kauft und bei welchen Drittparteien dann irgendwelche Finanzprodukte daraus entstehen, darüber haben sie so gesehen ja keine Gewalt, keine Entscheidungsmacht, aber sie haben den Ganzen nicht zugestimmt. Das war schon mal, glaube ich, als das Ganze bekannt gegeben worden wurde letztes Jahr, als die Robinhood-Chain mit tokenisierten Stocks gestartet sind, da hatte OpenAI sich ja auch gemeldet und gesagt, das hat hier eigentlich nichts mit uns zu tun, wir haben das nicht abgesegnet und so weiter. Und ich glaube, das könnte Robinhood möglicherweise nochmal auf die Füße fallen. Also im schlimmsten Fall werden sie nicht nur von AMC verklagt, sondern es tun sich vielleicht ein paar Wall-Street-Firmen zusammen und sagen, nee, Leute, so geht das nicht. Robinhood ist natürlich halt auch eine verklagbare Entität, da kann man sich nicht hinter, weiß ich nicht, einer DAO oder so weiter verstecken. Und ich finde halt auch die Frage, was die SEC hier macht, das sagt auch Adam Aron, die arbeitet ja aktuell auch an einer Innovation Exemption, also Ausnahmeregelung für tokenisierte Aktien. Darin ist aber noch tatsächlich nicht geklärt, und das war auch ein Grund, warum sie es bis jetzt zurückgehalten haben, welche Form von tokenisierten Aktien genau damit reinfallen. Und gerade diese Drittparteianbieter sind da halt ein heikles Thema. Also auch die Form von ja, Tokenisierung, die Robinhood hier nutzt, die könnte davon ausgeschlossen werden. Und alles, was nicht in dieser Exemption landet, ist demnach möglicherweise illegitim. Und das Ganze könnte dann zu einem Setback für das Narrativ führen. Das ist halt nur eine der Risiken, die damit in Verbindung gebracht werden können. Ich würde gerne nochmal auf Ethereum schauen, weil natürlich viele jetzt in dem Zusammenhang sagen, ja, okay, es ist mal ganz geil, Robinhood Chain, L2 auf Ethereum, aber Ethereum macht halt basically keine Kohle. Also Robinhood hat hier so circa 4 Millionen Dollar an Network REV eingenommen. $254 ging an Ethereum nach der jetzigen Setup, wie diese Kosten verteilt werden. Bisschen was an Arbitrum, deswegen ist Arbitrum auch gepumpt. Ich glaube, die haben so 10% davon tatsächlich. Und bei Ethereum waren es ja hier 0,0066% des Revenue. Und natürlich jetzt hier die Frage, okay, eigentlich kann man sagen, L2 ist erfolgreich. Die L2 Roadmap für Ethereum springt aber möglicherweise nicht so viel rüber. Oder ab, besser gesagt. Stimmt erstmal so. Ist natürlich immer eine Frage, wie man Ethereum bewerten möchte, ob allein nach diesen Einnahmen. Dieser Herr hier, Michael Nado von The DeFi Report, der hatte eine sehr interessante These, habe ich auch so bisher noch nicht gesehen. Er glaubt halt einfach, dass Robinhood jetzt einfach entscheiden könnte, also das Unternehmen. Okay, wir kaufen einfach Ethereum, packen es auf unser Balance Sheet. Das Ganze muss ja keine DAT sein. Robinhood ist ja ein Unternehmen mit echtem operativen Geschäft. Das heißt, man entkommt hier einmal natürlich halt auch diesem, ja, diese MSCI-Furcht, die jetzt in letzter Zeit geherrscht hat, wo ja Strategy und so Metaplanet und vielleicht auch Bitmain möglicherweise in Schwierigkeiten geraten könnten. Aber Robinhood hat ein operatives Geschäft, Krypto auf der Balance Sheet, wenn sie jetzt ein bisschen ETH halten, macht das eigentlich nichts aus, aber für sie hat das möglicherweise, sage ich mal, positive Effekte. Also sie verdienen Staking Rewards und mit diesen Staking Rewards, je nachdem wie viel sie halten, das hat Bitmain gezeigt, können sie ja dann zum Beispiel einfach auch diese ganze Chain am Laufen halten. Es ist ein Marketing-Boost für das Ökosystem, auf dem sie bauen. Sie wissen, wenn sie jetzt ETH kaufen, dann ist das eine starke Signalwirkung an den Markt. Das heißt, Ethereum könnte dadurch gepusht werden, was wiederum Feedback-Schleifen und so weiter schafft. Also sehr, sehr spannende These. Und in seiner Meinung nach vielleicht auch einfach die größte These für Ethereum jetzt in den nächsten Bullenmarkt hineingehend. Also, dass Ethereum nicht unbedingt ein Store of Value wird, sondern halt einfach ein legitimes Vehikel für DATS oder wie auch immer. Und einfach aufgrund ja, dieser Signalwirkung halt stark pumpen könnte. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin natürlich halt auch ein Ethereum-Fan. Und ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen. Ganze natürlich halt auch, muss man gucken, wie es mit der Regulierung und so weiter ausschaut, ob das geht. Aber warum nicht? Könnte auch in Form von ETFs sein. Und ich glaube, Robinhood hat, wie gesagt, ein Marketinginteresse daran, das durchzupushen. Ich wollte zu guter Letzt in diesem Zusammenhang nochmal über Leiter reden, weil wir jetzt vorhin auch Erster hatten. Ganz gut, dass man jetzt hier die Zahlen sieht. Okay, Erster ist tatsächlich stärker oder steht stärker da, als ich dachte. 2,6 Milliarden Dollar Volumen ist echt nicht verkehrt. Leiter fand ich jetzt halt in dem Aspekt spannend, dass jetzt mittlerweile knapp 20% des Volumens auf Leiter von der Robinhood Chain kommen. Also man sieht es hier ganz gut, das ist ein nicht unbeachtlicher Anteil, der da mittlerweile reingespült wird. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass Leiter ja hier nur Non-US-Customers bedient, ne? Also weil die Perps bzw. Perpetuals so noch nicht an den Mann gebracht werden dürfen. Dazu kommen wir aber auch gleich nochmal. Und ja, ich sag mal, die These für Leiter ist halt einfach, die sind ja eine registrierte C-Corp, also ein legitimes Business, wenn man so will. Sie haben halt auch gesagt, es wird kein Equity geben, nur ihren Token. Und ich sag mal, dass diese Volumina dann entsprechend zunehmen könnten und Leiter sowas wie die de facto ja, Perp-Dex von Robinhood wird mit, meinetwegen Perps für RWAs, für tokenisierte Aktien und so weiter und so fort. Natürlich aber auch für Krypto. Stand ja zwischendurch DYDX im Raum, aber, und ich glaube, Leiter, und dazu komme ich jetzt auch nochmal, hat halt auch den Vorteil, dass sie sich da auch in diesen Innovationsdriver mit positionieren. Long.xyz, das sind die, die diese Pairings rausgebracht haben, die und BankerBot, so wie ich das verstanden habe, die wollen jetzt was Neues einführen, nämlich, dass du eine Perp-Position auf Leiter nehmen kannst und sie in einen ERC-20 Token verpacken. Das heißt, du kannst dann basically halt auch in einem Pool oder, weiß ich nicht, auf einer DEX swappen, eine fünffach gehebelte Nvidia-Position auf Leiter. Die Implikation davon können wir noch den ganzen Tag drüber reden, also so, ob das jetzt Sinn macht oder nicht oder was für andere Finanzprodukte sich daraus entwickeln können. Aber wenn man das dann zusammen mit diesem ganzen Meme-Craze paart, bin ich mir sicher, dass Degens sein werden und irgendwas daraus machen werden. Und ja, ich wollte das einfach auch nochmal mit für Food for Thought mitgeben, auch in puncto Leiter, was dahingehend halt einfach durch diese Anbindung an Robinhood möglich ist, auch für das Projekt. Und wenn wir jetzt wieder auf Aster zurückkommen, einmal von Binance, natürlich versuchen die halt auch mit ihren Produkten nachzuziehen, aber es ist halt auch immer eine Momentumfrage. Und je nachdem, wie lange dieses Robinhood-Chain-Momentum sich hält, sehe ich Leiter auf jeden Fall als einen sehr krassen Beta-Play dafür. Tatsächlich war Leiter halt auch am Ende letzten Jahres mein Call für dieses Jahr, einer der stärksten, oder ich glaube, ich habe gesagt, der stärkste Token-Performer, sah lange aus, als hätte ich komplett daneben gelegen, aber gerade sieht das echt nicht verkehrt aus. Müsst mir nochmal den Leiter Hyperliquid-Chart angucken, aber bin gespannt, wie das weitergeht. Und wo wir bei dem Stichwort sind, würde ich tatsächlich gleich in die nächste Sektion übergehen, außer ihr habt noch irgendwelche Fragen zu dem Thema. Cool auf jeden Fall, die aktuelle Beteiligung im Chat. Könnt auch gerne natürlich im Nachhinein nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch demnächst zu irgendwelchen Sachen in dieser Hinsicht Themenwünsche habt. Ansonsten gehe ich mal über zu Hyperliquid und da sind wir eigentlich über dem, was ich gerade meinte. Und das war die große Schlagzeile diese Woche. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche auch angeteasert in der Unter-der-Radar-Sektion. Kraken wurde da als HIP-3-Deployer geteased. Das bestätigte sich tatsächlich diese Woche. Also die Mutterfirma von Kraken, Payward, die ist wohl in Gesprächen mit Hyperliquid Labs oder andersrum, wie auch immer, oder möglicherweise den US-regulierten Zugang zu oder auf Hyperliquid zu schaffen. Das Ganze ist ja in Form von diesen Hip-Star-Märkten, wo wir dabei sind. Das hat der Hyperliquid-Gründer Jeff diese Woche in Discord bestätigt. Das war vorher nur so im Testnet einsehbar, also diese Hip-Star oder Hip-3-Star-Märkte. Also Hip-3 ist ja erstmal das, wo auf Hyperliquid die ganzen RWAs getradet werden und Hip-Star ist sozusagen eine Abwandlung davon. Das heißt RWAs, aber permissioned mit Allow-Lists, also das heißt das Ganze einfach in regulierter Form oder für regulierte Anbieter. Geht natürlich auf das zurück, was Donald Trump meinte, dass die CFTC daran arbeitet, Hyperliquid legitimiert in die USA bringen zu können und das materialisiert sich jetzt immer mehr und mehr. Tatsächlich glaube ich aber, dass die nächste News das größere Potenzial hat und wahrscheinlich halt auch zu dem gestrigen Pump auf ein neues All-Time-High geführt hat. Hat auf den ersten Blick auch erstmal nicht so viel mit Hyperliquid zu tun. Coinbase arbeitet jetzt auch an Single-Stock-Perps, die in den USA reinkommen sollen. Das haben sie aktuell schon, aber nicht für US-Kunden, sondern nur internationale Kunden. Es ist sowas wie ein Vorbote auf das, was kommt. Und ich glaube, was die Frage, was hat das jetzt mit Hyperliquid zu tun, das beantwortet uns Kobe. Ich weiß nicht, ob Kobe eine Introduction braucht bei euch. Wer jetzt neu dazugestoßen ist, ist es basically eine Krypto, ich würde ihn nicht Trader, aber Investor-Legende, Investor-Legende auf jeden Fall nennen. Hat zeitlang mit seinem Up-Only-Podcast, einfach ein sehr, sehr beliebter Podcast und war für seine Takes bekannt und beliebt. Und auch während des Covid-Crashs hat er sich zur Legende gemacht, hat das neulich irgendwie nochmal nacherzählt, wie er da einfach alles reingeballert hat beim Low. Und ich glaube, wahrscheinlich dadurch irgendwie auch zu seinem heutigen Wohlstand gekommen ist, hat sich so ein bisschen aus der Kryptobranche zurückgezogen, aber ist jetzt von Coinbase angeheuert worden, um die Base-App so ein bisschen gerade zu bringen oder gerade zu rücken. Und ja, der hat gestern auf diese Ankündigung, jetzt halt auf diesen Influencer-Account, aber geantwortet, Schoko-Mode war jetzt natürlich auch erstmal so ein bisschen ominös. Da muss sich schon ein bisschen auskennen. Also wenn wir jetzt einfach hier die Dots connecten. Auf der Base-App sind ja bereits Hyperliquid Perps tradebar. Also du kannst long oder shorten. Das ist vom 19. August, also das kam auch erst kürzlich raus. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen weitergehen. Jetzt bin ich schon zu weit gegangen. Dieser Schoko, das ist eine Anspielung auf den Gründer von TradeXYZ. Das ist der aktuell größte HIP-Deployer auf Hyperliquid. Und wenn er sagt Schoko-Mode, dann legt er demnach nahe, dass Coinbase jetzt bei diesen Stock-Perps den Weg über einen HIP-Deployer wählen könnte, so wie das Kraken möglicherweise halt auch macht. Das heißt, wir hatten dann Coinbase und Kraken als US-regulierte Hyperliquid-Anbieter für RWA-Perps und das wäre schon huge, sage ich mal. Wie gesagt, da materialisiert sich einfach noch ein größeres Bild, nicht nur der US-regulierte Zugang, sondern halt auch, dass vermeintliche Konkurrenten von Hyperliquid gewillt sind, in das Protokoll einzuknüpfen, weil sie gemerkt haben, okay, diese Marktmacht ist einfach zu groß. Das ist einfach für mich eine der krassesten News diese Woche, auch im Hinblick auf Hyperliquid, aber generell Hyperliquid gerade die Gravitationskraft echt ziemlich krass. Und wie gesagt, die Puzzlestücke, die fügen sich hier immer mehr und mehr. Das hier ist auch eins davon. Die CFTC hat jetzt den versucht zumindest die Klage gegen sie von der CME Group abzuwehren, hat jetzt bei dem Gericht quasi das Ganze eingereicht. Und nochmal so zum Hintergrund, also die CME hat ja die Derivate, also hat ja die CFTC verklagt und versucht, einen Markteintritt von Hyperliquid und Co. zu verhindern, hat dagegen gewahrt, dass Perps halt eigentlich Swaps seien und so weiter und so fort. Und die CFTC hat das jetzt zurückgewiesen und gesagt so, ja, okay, selbst wenn das der Fall wäre, ihr könntet ja auch einfach Krypto-Perpetuals anbieten. Euer Case ist basically damit, hat kein Gehalt. Und wahrscheinlich, so lese ich es jetzt hier raus, wird das Gericht dem wahrscheinlich halt auch zustimmen. Und damit ist möglicherweise dann auch wieder eine regulatorische Barriere für Hyperliquid gelegt. Und ich finde es natürlich auch nicht gerade, es ist kein Zufall, dass Kraken und Coinbase jetzt im Zuge dieser Nachricht oder kurz davor, wie auch immer, mit ihren Pushes vorangehen. Also auch hier wieder ein Puzzleteil, das sich fügt. Also Fakt ist, Hyperliquid ist fester Bestandteil im Krypto-Olymp. Ich glaube, das wird sich jetzt spätestens materialisiert haben. Wir sehen das halt auch immer wieder. Es gibt jetzt diesen, oder der Hashtags ETF, der hat jetzt Hyperliquid mit drin, 3,4% Gewichtung. Da sind mit unter anderem, ich sag mal, die bisher die größten Coins im Crypto-Space, Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana und jetzt halt auch Hyperliquid. Dazu kommen auch noch weitere Katalysatoren. Ich habe gerade über HIP-3-Märkte gesprochen. HIP-4-Märkte wird auch eine Nummer sein. Ich habe jetzt gar nichts dazu. Hatte eigentlich einen schönen Chart hier, aber HIP-4-Märkte sind basically Prognoseplattformen auf Hyperliquid. Das ist schon seit einiger Zeit live, aber das war alles nur so ein bisschen gated, also nur Hype-Validatoren konnten da tatsächlich diese Märkte starten. Seit Samstag kann das jetzt jeder, der genauso wie bei HIP-3 500k Hype hat, kann einen Prediction-Market starten. Und ja, wie groß dieses Narrativ war, das sehen wir halt auch einfach. Während der WM war das, glaube ich, das mit dem meisten Volumen auf Kalshi und Polymarket. Das sind sowieso extrem lukrative Geschäfte, die sich gerade in einer extrem hohen Beliebtheit erfreuen, natürlich nicht ganz umstritten sind. Aber das Ganze kommt jetzt auf das vermutlich erfolgreichste Krypto-Projekt der letzten 2 Jahre. Und wie gesagt, steckt noch in den Kinderschuhen. Und das legt natürlich wiederum nahe, dass hier noch viel, viel mehr Upside kommen kann. Denn natürlich, je mehr Anbieter da sind, desto mehr kaufen diese 500k Hype, müssen die dann staken, um basically diesen Markt anbieten zu können. Und damit hat sich Hyperliquid einfach wieder eine neue Einnahmequelle geschaffen, die dann in diese Buybacks fließen kann. Also Ja, ziemlich krass. Was ich dann im Anschluss zeigen wollte, einfach auch die Hyperliquid Dats, die natürlich auch noch eine Rolle spielen. Da wollte ich hier bei DeFi Llama gleich noch einmal drauf schauen. Also einmal die Hyperliquid Strategies, das ist die größte DAT, 2,4 Milliarden Dollar an Holding Values und ist damit einer der größten oder Top 5 DATs, wie auch immer. Sogar vor Sharplink, also der Ethereum DAT, fand ich krass. Und wenn wir uns halt auch angucken, die spielen natürlich halt auch eine Rolle im Hinblick auf die Circulating Supply, die sie aufkaufen. 50% des zirkulierenden Angebots von Hyperliquid haben diese DATs schon gekauft. Und eigentlich ist es nur Hyperliquid Strategies, also Hyperion DeFi, vernachlässigbar von dem, was die halten, genauso wie Galaxy Digital. Aber ja, von einer einzigen DAT sind schon 15% aufgekauft worden. Wer weiß, was da noch kommt. Ich glaube sogar, dass Stanley Druckenmiller, legendärer Trader, Investor, wie auch immer, über Umwege in Hyperliquid, also in Hyperliquid Strategies investiert ist, aber don't quote me on that. Genau, die weiten jetzt halt auch ihre Fazilität aus von 1 Milliarde auf 2,5 Milliarden. Also sie werden sehr wahrscheinlich mehr Hyperliquid kaufen. Das Ganze ist optional, aber es sieht stark danach aus, sonst würden sie es nicht machen. Und ja, das würde dann wiederum Hyperliquid, also Hype-Token-Käufe fließen. Natürlich super narrativ halt auch für Hyperliquid. Und dazu kommen ja auch noch die ETFs, die nicht unwesentliche Mengen kaufen. Ich glaube, für euch ist es jetzt ein bisschen klein. Was wir aber sehen, sind die Zuflüsse beziehungsweise generell so ein Overview über alle Krypto-ETFs. Und wenn man das, und das ist, glaube ich, wichtig zu machen bei denen, nach Market Cap gewichtet, dann sieht man schon, dass Hyperliquid hier an dritter Stelle ist, also 2,44% genau, des Market Caps sind in diesen ETFs sozusagen festgebunden. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter in die nächste Sektion. Wir haben damit eigentlich so die Hauptsachen abgearbeitet. Eine ziemlich spannende Sache, die ich diese Woche noch gesehen habe, war diese Partnerschaft von Socios und Securitize. Securitize ist natürlich das Unternehmen, das viel oder ja, hinter vielen von diesen Tokenisierungsbemühungen steht, von vielen Institutionen gewählt wird, partnern jetzt mit Socios, eine Social Trading App für Sport und Fan-Programme, so wie ich das verstanden habe. Die wollen jetzt basically die Infrastruktur bauen, damit regulierte digitale Token ausgegeben werden können, die, anders als die bestehenden Fan-Token, echte Minderheitsanteile an Profisportteams darstellen. Also statt einfach Fanprämien durch das Halten von Token zu haben, weiß ich nicht, irgendwelche Boni Points oder so, die man dann vielleicht in einem Shop einlesen können, haben Halter echte Anteilsrechte an Sportclubs, meinetwegen PSG, Man City, also Fußballclubs, aber auch wahrscheinlich NFL-Teams oder wie auch immer. Und das ist halt auch einfach wieder ein cooler Case für die Tokenisierung. Also Aktien und Co. sind gewisserweise offensichtlich. Hier steckt aber dann möglicherweise das größere Innovationspotenzial. Das Stichwort bei Tokenisierung ist ja auch immer illiquide Märkte liquide machen. Ne? Und das ist halt ein Fall davon. Daraus lassen sich natürlich alle möglichen Zukunftsvisionen wieder spinnen. Wie sieht die Zukunft aus, wenn wir später dann keine Aktien handeln, sondern Anteile an Fußballclubs und daraus sich dann wieder Shareholder-Rechte ergeben und man tatsächlich dann auch bestimmen kann, welcher nächste große Transfer reinkommt. Und ich sage mal, das ist hier der Anfang davon, sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Sehr, sehr spannende Entwicklung, die wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst war. Mal gucken, wo das Ganze hinführt, könnte auch im Sand verlaufen. Aber ich finde, auf so eine Sachen sollte man halt auch immer ein Auge haben, weil das sind natürlich halt auch legitime Real-World-Use-Cases für die Tokenisierung, die jetzt einfach über das stumpfe Tokenisieren von Aktien hinausgehen. Da ist ja sowieso debattierbar, inwiefern das so ein Ding der Public Blockchains wird oder sich nicht halt die Incumbents, also Nasdaq und Co., da die größeren Marktanteile sichern werden. Also vielleicht ist das ja halt auch sowas wie der große Bullcase für öffentliche Blockchains wie Ethereum und so weiter. Auch das nur so ein bisschen Food for Thought. So, wir nähern uns dem Ende. Ich habe jetzt schon ziemlich lang gequatscht. Ich will noch 3 Charts der Woche zeigen und dann verabschiede ich mich auch ins Wochenende. Der erste ist von Dark Frost, einer meiner Lieblingsanalysten von CryptoQuant. Der hat uns darauf hingewiesen, dass dieser Pump vielleicht nur ein Fake-Out sein könnte. Das Open Interest ist um 8% in weniger als 24 Stunden angesprungen. Es ist der größte Spike seit Mai. Und ja, es ist möglich, dass wir hier halt einfach nur einen Leverage-getriebenen Pump sehen, der also auf wackeligen Beinen steht und Bitcoin hier retracen könnte. Ich hoffe es nicht, aber wie gesagt, meine Anspielung auf Michael Saylor am Anfang der Folge, ich hoffe, dass er nicht dahinter steckt, hier vielleicht nochmal ein bisschen den Kurs hochgepusht hat und ja, die Futures-Trader hinterhergezogen sind. Das gebe ich einfach auch noch zu bedenken bei aller Euphorie. Und das spielt so ein bisschen halt auch in den nächsten Chart rein. Den hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche gezeigt. Damit noch ein paar Moving Averages. Diesmal einfach geht es eher so hier um die On-Chain-Supply-Ranges und eigentlich zeigt das ganz gut, wo unsere, wo unser Floor und wo unsere Decke liegen. Das könnte möglicherweise erstmal Bitcoins Range bleiben. Manche sagen ja, hier im Chart haben wir einfach nur ein Lower High gemacht. Das heißt, eigentlich zeigt der Trend weiter noch nach unten. Jedenfalls zeigt das uns die wichtigen On-Chain-Level einmal in Sicht aus Long-Term-Holder-Supply und Short-Term-Holder-Supply. Da stechen natürlich diese fetten Balken aus. Ne? Also wir haben ja einmal bei 83 bis 86k einen fetten Supply, durch den wir uns erstmal durcharbeiten müssten, bevor wir nach oben kommen. Aber wir haben halt auch eine solide Basis hier bei 62, 65 in der Range, die uns auch erstmal nach unten hin so ein bisschen absichert. Das heißt, im schlimmsten Fall rangen wir hier einfach noch ein bisschen weiter bis zum Jahresende. Ich will es nicht hoffen, ich hoffe auch auf einen Ausbruch, aber das ist einfach auch noch ein Szenario. Ich bin ja immer so ein Fan von Mental Models, dass man weiß, okay, was ist möglich, und das zeigt uns dieser Glassnode-Chart eigentlich ganz gut. Und natürlich damit halt auch die wichtigsten Ziele für einen Breakout. Ich glaube, so aus charttechnischer Perspektive bin ich jetzt kein Experte, aber da wurde ja der 52-Week-Moving-Average genannt, der so bei roundabout 82k liegt. Den muss Bitcoin erstmal durchbrechen. Und dann noch der letzte ist eher ein Video, würde ich sagen. Ich hatte letzte Woche über Solanas zwei wichtigen Proposals gesprochen und wollte darauf einfach nochmal zurückkommen. Der eine ging durch, der andere scheiterte leider. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sah es noch so aus, als wäre alles gut, als würden die ziemlich easy durchgehen. Stellte sich dann aber raus, dass die Abstimmung dann plötzlich kippte, ziemlich viele Leute bzw. einzelne Validator-Cluster sich dagegen entschieden hatten. Und es sah sogar so aus, als würden beide Proposals scheitern. Und offenbar konnte der Helios-CEO Mert Mumtaz in letzter Sekunde zumindest die Headline-Abstimmung, nämlich Double Disinflation, retten. Und der Chart zeigt halt einfach ganz geil, wie knapp das Ganze war. Und ja, diese Erzählung, die ich euch gegeben habe, gibt es einfach nochmal so visuell. Es ist natürlich ein super Bullcase für Solana, dass diese Double Disinflation durchgegangen ist. Bisschen schade mit dem anderen, den Token Burn. Das hätte Solana so ein bisschen werden lassen wie Ethereum. Aber das Ganze heißt dann nicht, dass es für immer vom Tisch ist. Vielleicht könnte es in angepasster Version nochmal vorgelegt werden und dass Solana dann halt auch diesen optimierten Token Burn bekommt. Also genau, wir switchen dann zwischendurch ins Negative. Es sah so aus, als würden wir das nicht schaffen. Und ich glaube, Mert hat dann tatsächlich irgendwie so seine Kontaktmuskeln zucken lassen, bei Kraken angerufen, bei Galaxy Digital angerufen und wirklich so wir den Minuten bzw. Sekunden vor Close noch den Sprung geschafft. Alles klar. Ich würde sagen, ich habe lang genug gequatscht. Damit habt ihr reichlich Stoff, um ins Wochenende zu gehen. Rein organisatorisch, Montag gibt es keinen Invest. Stefan ist im Urlaub, ist gerade auf einem Festival, ich sag nicht wo. Grüße gehen raus, Stefan, falls du das hier schauen solltest. Wahrscheinlich hast du eher keine Lust, dich mit Krypto zu beschäftigen und willst lieber ein bisschen raven. Genau, Mittwoch fällt demnach leider auch aus. Das nächste Video bzw. die nächste reguläre Show ist dann halt mein Recap am Freitag. Zwischendurch gibt es noch einen Deep Dive von mir und ein paar kleinere Videos, um euch videotechnisch am Laufen zu halten. Und ihr könnt natürlich jederzeit auf unserer Website vorbeischauen, wo wir die aktuellen News und Kurslagen für euch aufbereiten. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Zockt nicht zu viel auf der Robinhood Chain. Haltet euch da ein bisschen zurück. Ihr habt auch in der Hinsicht nichts gesehen hier auf diesem Channel, was die möglichen Memes betrifft. Ehrenmann, hau rein, ja, hau du auch rein. Macht's gut, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Recap. Mal gucken, wo Krypto dann steht. Wir sehen uns dann. Tschö.